Ja, geliebte Jugend, ich grüße euch von ganzem Herzen. Bitte schlagt doch schon mal den Bibeltext für heute auf. Wir sind nach wie vor in der besten Predigt aller Zeiten. Und das ist die Bergpredigt von unserem Herrn Jesus. In Matthäus 5, Verse 27 bis 32. Und bevor wir beginnen, lass uns nochmal gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir jetzt das Privileg haben, ja, zu dem erstmal zu beten, von dem wir gerade gesungen haben, dass du von Ewigkeit zu Ewigkeit lebst, dass du weit über all dem Staub dieser Erde stehst und dass du regierst. Herr Jesus, du bist so gnädig, dass du uns dein Wort gegeben hast. Herr, und wie wichtig ist die Stelle, die wir heute vor uns haben. Ach, Herr Jesus, und du siehst unser Versagen in diesem Bereich und wie sehr wir dich brauchen. Herr, und möge doch heute jede Selbstgerechtigkeit, die hier in diesem Raum ist, zerstört werden. Mögen wir heute unsere Unfähigkeit erkennen, irgendetwas von deinem Gebot zu halten, damit wir unsere ganze Hoffnung, unseren ganzen Glauben auf dich werfen. Denn du hast gesagt, du bist die Erfüllung des Gesetzes. Herr Jesus, wir beten darum, dass du uns dein Wort auftust und dass du dich auch über mich erbarmst und über meine Schwachheit, Herr. Und du weißt, du kennst meine Fehler in diesem Bereich, Herr. Und wir wollen jetzt auf dich hoffen. Danke dir, Herr Jesus, dass wir wissen, dass dein Wort nicht leer zu dir zurückkehren wird. Und so wollen wir dich anflehen, Herr. Öffne uns die Augen, dass wir Wunder sehen an deinem Gesetz. Lehre uns deine Wege, belebe uns in deinem Wort. In Jesu Namen. Amen. Die Ehe ist so alt wie der Mensch. Die Ehe gab es bereits im Garten Eden. Und wir wollen heute die Frage stellen, und so lautet auch das Thema: Wer ist ein Ehebrecher? Letztes Mal haben wir die Frage gestellt: Wer ist denn überhaupt ein Mörder? Und genauso wie es im Menschen verankert ist, dass Mord falsch ist, ist es auch im Menschen verankert, dass Ehebruch falsch ist. Die Ehe oder das Konzept der verbindlichen Partnerschaft ist tief im Menschen verankert. Und wisst ihr, es ist so interessant zu sehen, dass die Scheidungsrate so hoch ist und trotzdem heiraten die Menschen immer weiter. Und trotzdem ist die Ehe so oft Gegenstand oder eine absolute traumromantische Beziehung, Gegenstand von zahlreichen Filmen, Büchern und Serien? Und wie oft sehen wir, dass es hinausläuft auf diese eine herrliche, verbindliche Beziehung mit dem Partner des Lebens? Ist doch interessant, oder? Trotz der Sexrevolution, die in dem letzten Jahrhundert stattgefunden hat, gibt es trotzdem immer noch tief in uns dieses Verlangen, und keiner würde das leugnen, das Verlangen nach dem einen Partner. Eine verbindliche Partnerschaft fürs ganze Leben. Es ist tief in uns. Aber unsere Gesellschaft weiß nicht so wirklich etwas damit anzufangen, mit der Ehe, mit der verbindlichen Partnerschaft. Ich möchte euch ganz kurz mit hineinnehmen in diesen Zwiespalt, in diese kontroverse Angelegenheit. Auf der einen Seite sagen führende Stimmen des Feminismus, ich paraphrasiere, es ist die unweigerliche Folge der Befreiung der Frau, dass die Ehe abgeschafft werden muss. Und auf der anderen Seite wird händeringend für die Ehe gekämpft, wie zum Beispiel für die Ehe für alle. Total kontrovers. Und das Interessante ist, nichts klappt. Alles geht schief. Die verbindliche Partnerschaft ist geschmückt mit ganz viel Zerbruch. Und so lässt man sich scheiden. Aber Leute, die sich scheiden lassen und Verletzungen erlebt haben, gehen trotzdem sehr häufig wieder den Schritt, dass sie erneut heiraten. Weil es so tief in uns drin ist. Ein weiteres Beispiel möchte ich anführen, um diese Kontroverse euch zu zeigen. Im Grundgesetz ist es verankert, ist die Ehe geschützt zwischen Mann und Frau. Aber da heißt es nur Ehe, nicht Ehe zwischen Mann und Frau. Und man geht hin und auf der einen Seite will man dieses Gesetz bewahren und dann ohne einen neuen Gesetzesentschluss deutet man den Begriff Ehe einfach um. Und man sagt, oh, Ehe? Ehe kann zwischen allen geschehen. Zwischen Mann und Mann, zwischen Frau und Frau. Also es ist total verzwickt und kontrovers. Auf der einen Seite, Ehe ist etwas Herrliches. Und auf der anderen Seite, Ehe muss abgeschafft werden. Das, was Gott wunderbar geschaffen hat, das wurde durch die Sünde entstellt. Und zwischen dem Verlangen, das ich gerade beschrieben habe, in uns, dass wir den Partner fürs Leben wollen oder die meisten von uns, existiert da nebenbei noch die Sünde in uns. Und das war ein ganz wichtiger Punkt, nämlich es ist in uns drin. Und deswegen hat Gott uns auch das Gebot gegeben, du sollst nicht Ehe brechen. Aber was machen wir mit dem Gebot? Jetzt haben wir das Gebot und jetzt können wir einfach sagen, oh, danke Gott für dieses Gebot. Sex außerhalb der Ehe ist verboten. Ich halte mich dran. Vielen Dank. Wie ich gerade schon gesagt habe, das Problem ist innerlich. Es ist in uns drin. Und Achtung, die innewohnende Sünde, also die innerliche Sünde, kann nicht einfach nur durch äußerliches Verhalten oder durch äußerliches oder durch äußerliche Veränderung aufgehoben werden. Wer die Gebote halten will, der muss sie äußerlich und innerlich halten. Und genau das zeigt uns Jesus heute aufs Neue, genauso wie das letzte Mal. Damals haben die Leute sich schnell rausgeredet. Du sollst nicht morden, ich erfülle das Gesetz, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Und genauso war das auch mit diesem Gebot. Du sollst nicht die Ehe brechen. Oh, ich gehe meiner Frau, meinem Mann nicht fremd. Ich halte das Gebot. Und was ist das Ergebnis davon? Man klopft sich auf die Schulter und man denkt, ich habe es geschafft. Ich kann das Gesetz halten. Das Ergebnis lautet Selbstgerechtigkeit. Und wir befinden uns gerade in dem Abschnitt der Bergpredigt, wo Jesus jede Selbstgerechtigkeit zerstört. Indem er zeigt seinen Zuhörern und auch uns, weil es niedergeschrieben wurde, du hältst nicht stand. Und zwar keinem einzigen Gebot. Und so ist auch heute das einfache Ziel, dass du zerstört wirst. Und dass wir aber auch sehen, wie treu unser Herr Jesus ist und wie er das Gesetz hält. Lass uns lesen Matthäus Kapitel 5, Verse 27 bis 32. Und hier heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle komme. Es ist aber gesagt, wer irgend seine Frau entlässt, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlässt, außer aufgrund von Hurerei, bewirkt, dass sie Ehebruch begeht. Und wer irgend eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Wir werden heute drei einfache Punkte betrachten, die wie folgt lauten. Körperliche Treue ist nicht genug. Verse 27 bis 28. Selbstverstümmelung ist nicht genug. Verse 29 bis 30. Scheidung und wieder Heirat ist nicht genug. Vers 31 bis 32. Leute, und bevor wir anfangen, es gibt jetzt eine ganz große Gefahr im Raum. Wer verheiratet ist, Hand hoch. 1, 2, 3. Ich glaube, es sind insgesamt 3 Paare. So. Es gibt jetzt die Gefahr, dass du denkst, oh, Ehebruch, fein raus. Bin ja nicht verheiratet. Leute, und hier müssen wir gleich von Anfang an sagen, dich betrifft dieser Text. Egal, ob du verheiratet bist oder nicht. Wisst ihr, es ist sehr interessant, was Jesus hier tut. Nämlich, er verbindet hier 2 Gesetze. Auf der einen Seite sagt er, du sollst nicht die Ehe brechen, was ein eigenes Gesetz ist in den 10 Geboten. Und dann verbindet er es mit einem weiteren Gesetz der 10 Gebote, nämlich, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Haus, Hab und Gut und so weiter. Und er nimmt diese Sachen, und das 2. Gebot, das ich gerade zitiert habe, ist total unabhängig von der Ehe. Er sagt nicht, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, wenn du verheiratet bist. Nein, das betrifft uns alle. Und er verbindet diese 2 Gebote, um ganz klar zu machen, wer hier gemeint ist mit jeder. Nämlich, wortwörtlich, jeder. Du auch. Und deswegen schalt jetzt nicht ab. Und ich glaube, die meisten von euch werden hier auch in dem Raum heiraten und nehmt das auch als Vorbereitung. Wir fangen an mit dem 1. Punkt. Körperliche Treue ist nicht genug. Die, die letztes Mal da waren, als wir den Text behandelt haben, du sollst nicht morden, wissen bereits, dass Jesus hier 2 Auslegungen gegenüberstellt. Und so finden wir immer wieder in diesen Abschnitten die gleiche Formulierung. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Von wem haben die damaligen Zuhörer das gehört? Von den Pharisäern und von den Schriftgelehrten. Und das Volk Israel war in einer ganz misslichen Lage, nämlich nach der babylonischen Gefangenschaft haben sie ihre Sprache verloren. Und wer konnte dann noch die alten Schriften lesen und sie auslegen? Die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Ähnlich wie im Katholizismus. Sie hatten eine enorme Macht. Und deswegen sagt Jesus, ihr habt das gehört. Anders als das, was er den Pharisäern und Schriftgelehrten immer gesagt hat, habt ihr nicht gelesen. Ja, sie konnten es lesen, aber der Otto-Normalbürger damals nicht. Und so lautete die Überlieferung oder die Tradition, die Interpretation der Pharisäer und Schriftgelehrten, wenn du nicht die Ehe brichst, also wenn du nicht fremd gehst physisch, hältst du das Gebot. Und hier finden wir die Gegenüberstellung der Pharisäer und jetzt kommt Jesus. Und er sagt, ich aber sage euch. Und Jesus, denkt daran, er ist der, der das Gesetz geschrieben hat. Und er stellt die ursprüngliche Bedeutung dieses Gebots wieder her. Es geht nicht einfach nur um Äußerlichkeiten, sondern es geht viel, viel tiefer. Und das sehen wir sofort in Vers 28. Und da sagt Jesus, der hat bereits Ehebruch begangen, Achtung, in seinem Herzen. Es geht ums Herz und es geht Gott immer ums Herz. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in die Zeit, damit ihr das besser nachvollziehen könnt. Die Gesellschaft damals wusste, dass begehrende Blicke zur Sünde führen könnten. Sie kannten die Geschichte von David und Bathseba. Alles fing damit an, dass David auf seiner Veranda die Bathseba beim Baden beobachtete. Und übrigens, hier sehen wir bereits, was Jesus meint mit wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren. Nämlich, hier wird ein Partizip verwendet, dass der Zustand des anhaltenden Hinschauens. Also es ist nicht einfach nur ein Oh, sondern es ist ein Oh. Versteht ihr? Und ihr wisst genau, was ich meine. Und wie gesagt, die Gesellschaft damals wusste, begehrende Blicke können zu Ehebruch führen, aber es ist nicht gleich Ehebruch. Und man hat Unternehmungen dagegen vorgenommen. Unter anderem hat man die Frau sozusagen ein bisschen ausgegrenzt. Es ist teilweise bis heute so, dass in Synagogen Frauen in einem abgetrennten Bereich sitzen, der mit einem Gitter verriegelt ist. Also man kann durchsehen, aber man sieht keine genauen Details hinter diesem Gitter. Also man hat sich einfach von der Frau distanziert, beziehungsweise andersrum, man hat die Frau isoliert. Man hat probiert, sie nicht anzuschauen. Man hat probiert, nicht mit ihr zu reden, sie nicht zu grüßen. Und so haben die Schriftgelehrten damals gesagt, Achtung, sprich nicht viel mit einer Frau. Jeder, der viel mit einer Frau redet, zieht sich Unheil zu und er erbt am Ende die Hölle. Du sollst darum nicht mit einem Weibe auf der Straße reden, auch wenn es die eigene Frau ist oder Tochter oder Schwester, denn nicht alle kennen deine Verwandtschaft. Das hat man so ins Extrem geführt, dass es eine Gruppe von Pharisäern gab, denen man den Namen gab, Pharisäer des Blutverlustes. Und zwar sind sie mit fast geschlossenen Augen durch die Welt gelaufen und haben sich dementsprechend oft angestoßen und hatten dementsprechend viele Wunden und haben dementsprechend auch viel geblutet. Und deswegen nannte man sie so, ja? Weil man der Meinung war, die Frau verführt zur Sünde. Man kann sich ein bisschen in die Zeit hineinversetzen, was damals für ein Frauenbild herrschte. Und in genau diese Zeit spricht Jesus. Und was macht er? Wie behandelt er die Frauen in seinem Umfeld? Er redet mit ihnen. Er grüßt sie. Er fängt sogar Gespräche mit ihnen an. Nicht nur mit irgendwelchen Frauen, sondern auch mit der Samariterin in Johannes 4. Ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt, der barmherzige Samariter. Und die Juden sagten, beziehungsweise R.C. Sproul hat das gesagt über die Juden, für die Juden gab es nur einen guten Samariter und das war ein toter Samariter. Aber das war immer noch ein männlicher Samariter. Die Samariterinnen, die waren nochmal ganz viel tiefer. Und Jesus in Johannes Kapitel 4, das ist die Frau, der er sich zuerst als Messias offenbart. So einen hohen Stellenwert gibt Jesus dem weiblichen Geschlecht. Und deswegen war es auch ein Skandal für die Pharisäer und die Schriftgelehrten, wie Jesus die Frauen, wie er mit ihnen umgegangen ist. Also die Juden wussten, begehrende Blicke könnten zu Ehebruch führen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, er geht so viel tiefer und sagt nicht nur, wenn du sie anschaust, sündigst du und begehst Ehebruch, sondern er geht noch einen Schritt weiter und sagt, wenn du sie anschaust und sie begehrst, hast du schon Ehebruch begangen in deinem Herzen. Dass es Gott immer ums Herz ging, dürfte eigentlich nicht neu gewesen sein für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und ich möchte ganz kurz eine Stelle mit euch aufschlagen. Das ist Sprüche 6, 25. Schlag das mal gerne mit mir auf. Sprüche 6, 25. Und das ist nur ein Beispiel, um euch zu zeigen, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten hätten wissen müssen, dass es mit äußerlichem Halten des Gebots nicht einfach getan ist. Und hier heißt es, begehre nicht in deinem Herzen ihre Schönheit und sie fange dich nicht mit ihren Wimpern, Herz und Blicke. Und es gibt zahlreiche weitere Stellen. Also, wir sehen, obwohl die Pharisäer und Schriftgelehrten wortwörtlich Tag und Nacht das Gesetz Gottes studiert haben, sind sie zur falschen Schlussfolgerung gekommen. Autsch. Und Jesus zeigt ihnen, es geht viel tiefer als das, was ihr den Leuten sagt. Es geht ums Innerliche, ums Herz. Und deswegen sagt Jesus diese Worte, ich aber sage euch. Und er stellt die ursprüngliche Bedeutung wieder her. Und Achtung, das habe ich gerade schon ein bisschen angesprochen. Was meint Jesus hier nicht? Das ist manchmal ganz hilfreich für das eigene Bibelstudium, zu schauen, was er nicht sagt. Er sagt nicht, wer eine Frau ansieht, der begeht Ehebruch, sondern wer sie ansieht und begehrt. Ich habe euch gerade schon gesagt, Ansehen ist das anhaltende Hinschauen, der Zustand des anhaltenden Hinschauens. Aber was bedeutet es zusätzlich zu begehren? Und da hat Brad Beavers mal ein richtig cooles Beispiel gebracht und ich krieg's leider nicht mehr ganz zusammen, aber es war in etwa so. Der Unterschied zwischen Wünschen und Begehren. Hier, das ist Wünschen, ja, alle müssen kurz herschauen. Und das ist Begehren. Gib es mir, sonst sterbe ich. Und genau das ist Begehren. Und hier wird das starke Wort verwendet, das ihr vielleicht auch von dem damaligen Seminar kennt, Epidemie. Um euch eine Vorstellung zu geben, was dieses Wort bedeutet. Ihr kennt das Gleichnis vom verlorenen Sohn, denke ich. Also ein Sohn rennt weg von seinem Vater, verprasst all sein Erbe und es kommt eine Hungersnot und er arbeitet letztendlich bei den Schweinen. Und dann kommt dieser Vers und er begehrte, und das ist das Wort, seinen Bauch zu füllen mit den Schweineschoten. Das ist das Begehren, das hier gemeint ist. Aber nicht das Begehren von Gutem, sondern das Begehren von etwas Schlechtem, etwas Verbotenem. Und man nimmt es sich gewaltsam. Gib es mir, sonst sterbe ich. Du nimmst dir etwas, was dir nicht gehört, gewaltsam in deinen Gedanken. Und Leute, ganz kurzer Exkurs, und das ist der Grund, warum Selbstbefriedigung, der Konsum von Pornografie, das Ergebnis ist von Ehebruch im Herzen. Man schaut hin, man begehrt, aber das ist bereits das Ergebnis von dem, was bereits im Herzen stattgefunden hat. In deinem Herzen ist bereits Ehebruch und deine Augen verzehren sich nur nach etwas, was, ja, nach einem Objekt, mit dem du Ehebruch begehen kannst, was du dir gewaltsam nehmen kannst, was nicht dir gehört. Genauso wie David und Bathseba. Lass uns kurz doch diese Stelle aufschlagen. 2. Samuel, Kapitel 11, Verse 2 bis 3. Und hier heißt es, und es geschah zur Abendzeit, als David von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des Königshauses umherging, dass er vom Dach herab eine Frau sich baden sah. Und die Frau war sehr schön von Aussehen. Und Achtung, was macht David? Zunächst war es ein Unfall, dass er hingeschaut hat, aber was macht er als nächstes? Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und wie macht er das? Und man sprach, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias, des Hittitas? Also stellt euch bitte diese Situation vor. Er erkundigte sich und wie? Die nächste Person, die auftritt ohne Namen, schaut sie an und identifiziert sie als, das ist die Frau von ... Was haben die ganze Zeit gemacht, als sie auf der Veranda standen? Die haben gegafft und sie haben geschaut. Anhaltender Zustand des Schauens. Und was passierte als nächstes? Und er ließ sie holen und er lag bei ihr, was so viel heißt wie, er schlief mit ihr. Aber bevor sie zu ihm ins Gemach kam, hatte er schon längst Ehebruch begangen in seinem Herzen. Also, wir sehen, Gottes Maßstab, Jesu Maßstab ist so viel höher als einfach nur das äußerliche Halten von den Geboten. Und so fragen wir, weil ich denke, Jesus stellt genau diese Frage. Wer ist denn wirklich ein Ehebrecher? Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich auf die Schulter geklopft. Ich bin noch nie fremdgegangen, ich halte das Gebot. Ich nicht. Aber nach Jesu Definition kann hier keiner die Hand heben und sagen, ich habe mich hier nicht versündigt. Wer ist ein Ehebrecher? Du und ich. Hier sitzen lauter Ehebrecher. Wir sind alle schuldig geworden. Wir alle haben begehrt. Wir waren in dem Zustand des Hinschauens und haben uns genommen, was uns nicht gehört. Ob in Gedanken oder wortwörtlich, physisch, außerehelicher Sex. Und wir alle sind schuldig. Hier ist keiner, der sich hier auf die Schulter klopfen kann. Wir alle haben gleichermaßen hier gesündigt. Leute, bevor wir weitergehen, liegt es mir auf dem Herzen, eben weil hier so viele Unverheiratete sind, euch Folgendes zu sagen. Und ich wünschte, mir hätte das jemand vor der Ehe gesagt. Ich habe gedacht, die Ehe ist die Lösung auf all meine sexuellen Probleme. Aber das ist nicht der Fall. Und merkt euch bitte diesen Satz. Du wirst dich in deiner Ehe in genau demselben Zustand wiederfinden, wo du jetzt bist. Du wirst begehren, Du wirst hinschauen und die Ehe ist nicht die Lösung. Das tut weh, aber ich wünschte, mir hätte das jemand gesagt. Das war eine erschreckende Erfahrung. Leute, und die Lösung liegt nicht in deinem Partner. Die Lösung liegt nicht darin, dass du dich besser anstrengst. In uns gibt es keine Lösung auf das Problem. Die Lösung auf das Problem ist letztendlich Jesus. Und er erlöst die Ehe. Und dort, wo er das Zentrum ist der Ehe, dort ist Heilung. Dort wird Ehe so ausgelebt, wie die Welt es nicht verstehen kann. Letztendlich ist die Ehe nur ein Abbild von Christus und seiner Braut, von Christus und seiner Gemeinde. Und das ist unser Vorbild. Und das ist die Lösung. Nicht du und nicht das weltliche Konzept Ehe, sondern so, wie Christus es gewollt hat. Meine Frau hat mir diesen wichtigen Satz einmal gesagt, den sie mal irgendwo gehört hat. Vor der Ehe will der Teufel euch zusammenbringen und in der Ehe will er euch auseinanderbringen. Ganz oft gibt es zu viele, ich nenne es mal Übergriffe vor der Ehe, Kampf mit Enthaltung und dann in der Ehe, man ist verheiratet jahrelang und auf einmal ist es total entgegengesetzt. Warum? Weil das Problem innerlich ist. Und das kann nicht äußerlich gelöst werden, auch nicht durch eine äußerlich eingegangene Ehe. Das Problem liegt viel, viel tiefer. Und noch eine Sache möchte ich mit euch teilen, aus dem Buch von Tim Keller, Gottes Idee für das größte Versprechen. Und hier heißt es, du wirst drei Sachen in deiner Ehe lernen. Erstens, du wirst merken, was der andere für ein Egoist ist. Zweitens, du wirst merken, dass sich dein Partner im selben Lernprozess befindet wie du und auch dir vorwirft, dass du ein richtiger Egoist bist. Und drittens, du wirst der festen Meinung sein, dass der Egoismus des anderen aber schlimmer ist als deiner. Und Leute, wir beenden diesen Exkurs und nehmt diesen Satz mit. Deine Ich-Bezogenheit in deiner Ehe wird oder ist dein größtes Problem, nicht die deines Partners. Also wir haben gesehen, das Problem liegt ganz tief in unserem Herzen. Es ist ein Herzensproblem. Also die Lösung kann nicht äußerlich sein. Und jetzt stoßen wir auf ein Problem, nämlich: Was in aller Welt meint Jesus mit Vers 29 bis 30? Wir kommen zum zweiten Punkt. Selbstverstümmelung ist nicht genug. Wir lesen hier, wenn aber dein rechtes Auge dir ein Anstoß ist oder dir Anstoß gibt, so reiß es aus und wirf es von dir und so weiter. Und dasselbe auch mit der Hand. Wenn es keine äußerliche Lösung gibt, warum redet dann Jesus hier von Äußerlichkeiten? Wenn es doch ums Herz geht. Ist hier ein Widerspruch? Ist Jesus hier doch wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die für innerliche Probleme äußerliche Lösungen geben? Ein berühmtes Beispiel für diese zwei Verse ist der gute Mann Origenes. Der gute Mann Origenes, der hat sich nämlich selbst entmannt. Also ihr wisst, ne? Schnipp, schnapp, ab. So, und wenn wir den Origenes heute treffen würden, dann könnten wir ihm sagen, Origenes, leider war das auch nicht die Lösung. Und vielleicht trifft nirgendwo sonst der Satz von Vody Borkum auf diese Situation zu. Ouch and amen. Warum sonst, Origenes? Das ist nicht die Lösung auf ein innerliches Problem. Macht man ein Auge raus, es ist trotzdem in den Gedanken. Hackt man sich die eine Hand ab, wird die andere umso beschäftigter. Warum, Jesus, sagst du diese Worte? Jesus hat uns das Unvermögen aufgezeigt, dass wir die Ehe halten können, dass wir treu sind. Und er hat uns auch das Unvermögen aufgezeigt, dass wir aus uns innerlich rein sein können. Wisst ihr, und hier gibt es eine sündige Reaktion, die im Menschen schlummert. Und Jesus wusste das. Ich habe ja schon unzählige Male gesündigt. unzählige Male begehrt, unzählige Male Ehebruch begangen. Und wenn wirklich jeder hier versagt, ey, dann sind ja alle so wie ich. Ich kann nichts dagegen machen. Und was macht der Mensch? Ganz natürliche Reaktion, man stiehlt sich aus der Verantwortung. Und Jesus weiß das und er sagt sofort Stopp. Du bist verantwortlich. Du hast eine Verantwortung. Und wisst ihr, Jesus zieht dich hier in die Verantwortung und der Abschnitt über deine Verantwortung ist der größte Abschnitt in Jesu Predigt über die Ehe. Er erlegt dir eine Riesenverantwortung auf. Und Jesus zeigt dir mit einem äußerlichen Beispiel, was innerlich in dir passieren muss. Und er wiederholt die exakt gleichen Worte, einmal nur mit Auge, einmal nur mit Hand. Und was sagt uns das in der Bibel? Wiederholungen zeigen, wie wichtig etwas ist. Genauso wie in Galater 1 beispielsweise. In der hebräischen Weltsicht lag, oder man war der Meinung, auf der rechten Seite des Körpers ist die sich bündelnde, tätige Energie. Aufgrund der normalen Rechtshändigkeit, und man ist ja normalerweise auch Rechtsfüßer, zumindest der größere Teil. Und so verstand man die rechte Seite als kostbarer. Das ist übrigens der Grund, warum Markus in seinem Parallelbericht rechte Hand und rechtes Auge weglässt, weil er an die Römer schreibt. Sie haben das anders gesehen. Und Jesus sagt hier, selbst wenn es für dich das Kostbarste, was du deiner Meinung nach besitzt, wenn es dich zur Sünde verleitet, trenne dich davon. Und er benutzt hier Auge und Hand. Habt ihr schon mal, ich meine, ihr alle habt das, schon mal Verletzungen gehabt und ihr habt sofort gemerkt, wenn ihr ein kleines Wehwehchen an der Hand habt, wie eingeschränkt ihr seid. Wenn nur am Zeigefinger was ist, ihr könnt nichts mehr gescheit greifen, ihr könnt euch nicht mehr normal kratzen, ihr könnt nicht mehr gescheit Zähne putzen. Und jetzt stellt euch vor, das ganze Ding ist weg. Und ich möchte euch ganz kurz aus ein paar Berichten erzählen, was das für Konsequenzen hat. Also, Leute, die ein Auge verloren haben, haben sich über folgende Dinge beschwert. Schwierigkeit der tiefen Wahrnehmung, Schwierigkeit der Körperwahrnehmung, starke Nackenschmerzen, Belastung beim Lesen, aufgrund dessen mussten sie häufig den Arbeitsplatz wechseln, Depression und Autounfälle. Also, der Verlust von einem Auge verändert alles. Gehen wir weiter. Verlust einer Hand. Die Leute beschweren sich über Phantomschmerzen, also bei Amputation. Dann Gefahr des Fallens. Man steht beispielsweise nachts auf, man will aufs Klo, man will sich abstützen, man hat vergessen, dass die Hand weg ist. Das ist tatsächlich ein Problem bei Amputation. Zumindest habe ich das so gelesen. Und dadurch fällt man und dadurch verletzt man wahrscheinlich noch, man will sich dann trotzdem noch abstützen, hat wieder vergessen, dass da keine Hand ist und die Verletzung wird noch viel schlimmer. Also die normalsten Dinge sind behaftet mit großen Problemen. Habt ihr schon mal versucht, mit links zu schreiben? Meine Schrift mit rechts ist sehr hässlich. Wenn ich mit links schreibe, das wäre so schlimm. Ich könnte nicht mehr leben. Nee, aber wirklich, also das würde alles ändern. Keine Chance. Das war jetzt natürlich übertrieben, ja, aber meine Schrift ist nicht sehr, sehr schön. Also, aber seht ihr, was Jesus hier macht? Jesus sagt uns, Sünde ist so ernst, dass du dich selbst von den kostbarsten Dingen trennst. Und er zieht dich in Verantwortung. Und das hat vielleicht lebenslange Konsequenzen für dich. Sonst würde er nicht diese zwei guten Beispiele hier wählen. Jesus sagt hier nicht, schneide den Tumor raus. Tumor ist natürlich etwas Schlechtes und den würden wir natürlich gerne entfernen. Aber Jesus nimmt zwei Sachen, die super viel wert sind für uns. Und er sagt, wenn diese Sachen dich zur Sünde verführen, reiß sie raus, hack sie ab Und nicht nur das, sondern werf sie weg von dir, sodass du es auch nicht mehr dran nähen kannst. Also, es hat gravierende Konsequenzen. Der Kampf gegen Sünde kostet uns vielleicht gute und nützliche und praktische Dinge. Es ist keine Sünde, Serien zu schauen, aber wenn du nach deiner Serie, verführt bist zu sündigen, hack sie ab. Wenn du versucht bist, mit deiner Freundin zusammenzuziehen, um Geld zu sparen. Geld sparen ist ja eine an sich neutrale und gute Sache, wird auch von der Bibel befürwortet. Aber hier in dem Kontext, nein, hack es ab. Lieber nimmst du dir noch eine Wohnung, bevor ihr heiratet. Sind es Freundschaften, von denen du dich trennen musst? Wenn du weißt, okay, auf diesen Geburtstag gehe ich und ich weiß ganz genau, was mich dort erwartet. Saufen, Ausschweifung und trotzdem gehe ich hin. Mit dem Verlangen mitzumachen. Hack die Hand ab, reiß das Auge raus. Es gibt noch zahlreiche weitere Beispiele, die ich anführen könnte. Dein Handy im Schlafzimmer. Und du weißt ganz genau, wenn du abends am Handy bist, dann bist du 10-mal mehr versucht, auf irgendwelche Pornoseiten zu gehen. Hack die Hand ab. Nimm's nicht mit. Wenn du weißt, wenn ich mit meiner Freundin, wir wollen heiraten, aber wenn ich mit meiner Freundin alleine im Zimmer bin, dann wird das und das passieren. Hack die Hand ab. Damit meine ich nicht, dass ihr euch trennt, sondern dass ihr in einem Kontext euch trefft, wo ihr nicht alleine seid, bis ihr heiratet. Ja, das ist ein hoher Preis. Aber passt auf, verglichen mit dem, was ihr dafür bekommt, ist es es wert. Und Jesus sagt es so einfach: Es ist besser. Schlag ganz kurz mit mir Matthäus 18 auf, Verse 7 bis 9. Matthäus 18, Verse 7 bis 9. Und hier heißt es: Wehe der Welt Ärgernisse wegen, denn es ist notwendig, dass die Ärgernisse kommen. Doch wehe dem Menschen, durch den das Ärgernis kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anstoß gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Und Achtung, jetzt kommt ein neuer Aspekt. Es ist besser für dich, verkrüppelt oder lahm, in das Leben einzugehen. Also er dreht es um. Nicht, es ist besser für dich, weil sonst, beziehungsweise dein ganzer Körper wird in die Hölle geworfen und hier sagt, trenne dich davon und du wirst leben. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Ich habe vor kurzer Zeit ein Buch gelesen von Owen und das Buch ist einem Vers gewidmet. Und das ist Römer 8, 13. Und hier heißt es: So tötet nun durch den Geist die Sünde und lebt. Und ihr werdet leben. Wisst ihr, Jesus verspricht uns hier, dass wir mehr bekommen, wenn wir diesen Schritt des Vertrauens gehen. Es ist besser, sagt er. Und Achtung, wenn du es nicht tust, kein Leben. Owen hat diesen Satz gesagt, der sich mir sehr eingeprägt hat. Wer nicht alle Sünden abtötet, tötet keine ab. Du kannst nicht die Sünde abarbeiten wie eine Liste, sondern du musst an der gesamten Front präsent sein. An der gesamten Front kämpfen. Leute, und wie sehr wünschte ich, wir könnten jetzt hier sagen, oh, wir machen das. Wir kämpfen kompromisslos gegen Sünde. Ich kann das nicht sagen. Ich wünsche mir, ich könnte das. Aber dazu sind wir berufen, Leute. Jesus gibt uns hier eine Riesenverantwortung. Und wir können uns nicht aus der Verantwortung stehlen, indem wir sagen, ich schaff's nicht, ich kann's nicht, also mache ich weiter. Wir wollen uns nicht aus der Verantwortung ziehen, sondern wir wollen zu dem hin, der unsere Hoffnung ist, der uns ein neues Herz gibt. Und das ist unsere Hoffnung. Wisst ihr, und Owen sagt hier, Paulus sagt in Römer 8, 13, tötet die Sünde durch den Geist. Und das ist unsere Hoffnung. Das Leben im Geist, den Geist, den Gott uns gegeben hat, der in uns lebt, der Heilige Geist. Und durch ihn können wir die Sünde besiegen, nicht aus eigener Kraft. Und deswegen lass mich dich fragen, siehst du Sieg über Sünde in deinem Leben? Oder siehst du nur Sünde und kontinuierliches Harren in der Sünde? Nutze die Ressourcen, die Gott dir gegeben hat. Und weil das so ein wichtiges Thema ist, Leute, haben wir dieses Thema zum Thema der Sommerfreizeit gemacht. Wir werden in der Sommerfreizeit Römer Kapitel 8 betrachten, das neue Leben im Heiligen Geist. Und ich hoffe sehr, dass uns das verändern wird und dass wir sehen, wie groß das Geschenk ist, das wir bekommen haben, dass wir im Geist leben, dass wir den Geist Gottes haben. Also wir haben gesehen im ersten Punkt, wir alle sind Ehebrecher, wir alle haben versagt. Und im zweiten Punkt, aus uns heraus können wir nichts dagegen tun. So, wir kommen zum dritten Punkt. Scheidung und Wiederheirat ist nicht genug. Wir sehen hier ein ähnliches Muster. Auf der einen Seite, es ist aber gesagt, sagt Jesus, und dann wieder, ich aber sage euch. Wisst ihr, was könnte der Mensch jetzt denken, nachdem er das gehört hat? Hau sie ab, reiß es raus, wirf es von dir. Was könnte der natürliche Mensch denken? Ey, vielleicht muss ich gar nicht mein Auge rausreißen und meine Hand abhacken. Ich trenne mich einfach von meiner Frau und werf sie weg. Das ist viel einfacher. Und Jesus weiß natürlich, was im Menschen drin ist. Und er erlegt dir wieder eine große Verantwortung auf. Wisst ihr, früher, beziehungsweise die Juden hatten die Erlaubnis, sich scheiden zu lassen, aber das gab Mose aufgrund der Herzenshärte. Es war niemals die Intention Gottes, dass das, was ein Fleisch wurde, wieder zerrissen wird. Niemals. Und diese Erlaubnis, sich scheiden zu lassen, könnt ihr euch bereits vorstellen, das haben die entstellt und anders interpretiert, so dass es ihnen wieder dient. Und da heißt es in 5. Mose 24, 1-4, wer etwas Anstößiges oder etwas Schändliches an einer Frau auszusetzen hat, der gebe ihr einen Scheidebrief. So, und man ging hin und was bedeutet das denn? Und da haben sich natürlich die Pharisäer und Schriftgelehrten in ihrer Selbstgerechtigkeit Gedanken gemacht. Es reichte eine angebrannte Suppe. Es reichte ein übersalzenes Essen. Es reichte, dass man eine andere Frau lieber wollte. Es reichte, wenn man kinderlos war und sie unfruchtbar war. Und wir sehen, was damals für ein Bild war. Sklavische Abhängigkeit der Frau. Und so war das von Gott niemals gewollt. Einen Grund gibt Gott, nämlich Hurerei, Sex außerhalb der Ehe. Und Jesus macht hier einen super interessanten Perspektivenwechsel. Und er sagt, beziehungsweise, ich fange anders an. Jemand, der seiner Frau einen Scheidebrief gibt, könnte sich schnell aus der Verantwortung stehlen und sagen, ich habe dir einen Scheidebrief gegeben, also kann ich jetzt machen, was ich will, und du kannst machen, was du willst. Aber Jesus sagt, nee, so läuft es nicht. Der Scheidebrief hat keine Bedeutung, ohne dass eine Person in eurer Ehe fremdgegangen ist, physisch. Solange keine Hurerei stattgefunden hat, stehst du in Verantwortung. Und Jesus geht so weit und sagt, wenn sie die Ehe bricht, bist du verantwortlich. Seht ihr das im Text? Der bewirkt, dass sie die Ehe bricht. Und dann macht er nochmal einen Perspektivenwechsel und er sagt, wer eine Entlassene heiratet, die nicht aufgrund von Hurerei getrennt wurde, der begeht Ehebruch. Und pass auf, Jesus sagt hier nicht, wer mit einer Entlassenen schläft, der begeht Ehebruch, sondern wer sie heiratet. Ehe und Hochzeit ist ja etwas Wunderbares. Aber er sagt, ey Moment, wenn du sie heiratest, keine Chance. Das ist gleichzusetzen mit Ehebruch. Und wer eine Entlassene heiratet, der ist schuldig, die Ehe gebrochen zu haben. Und was sehen wir hier? Wir sehen unsere Unfähigkeit, Gottes Gebot zu halten. Wir sehen unsere Unfähigkeit, das innerliche Problem zu lösen. Und wir sehen auch die Unfähigkeit, eine gottgewollte Ehe zu führen. Unsere Selbstgerechtigkeit reicht nicht aus. Umso lauter erschallen die Worte Jesu aus Vers 17, der sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Jesus hat dieses Gesetz erfüllt. Nicht einmal hat er begehrt. Nicht einmal war ein ehebrecherischer Gedanke in seinem Herzen. Nicht einmal hat er sich genommen, was nicht ihm gehört. Er hat das Gesetz erfüllt. Und somit ist er auch unsere Hoffnung für unsere zerbrochenen Beziehungen. Und ich möchte abschließen mit der Frage, wie geht Jesus eigentlich mit Ehebrechern um? Mit uns? In Johannes 8, die Geschichte kennt ihr, eine Frau wurde beim Ehebruch ertappt. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten kommen zu Jesus und sagen, sie wurde ertappt, Mose hat uns geboten, sie zu steinigen, was sagst du? Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und alle gehen weg. Und dann sagt er diese Worte zu ihr, wo sind deine Ankläger? Und dann sagt er, sie sind alle fort. Und er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Seht ihr, wie Jesus mit offenen Armen dasteht und die aufnimmt, die in diesem Gebot versagt haben? Das ist einfach nur herrlich. Seht ihr, wie er mit der Samariterin umgegangen ist in Johannes 4? Sie lebte im Ehebruch und sie hatte zahlreiche Männer. Und sie war die erste Person, der er sich als Messias offenbart hat. Jesus hat ein großes Herz für Ehebrecher. Voller Liebe und voller Vergebung nimmt er auch dich auf, nimmt uns auf. Und er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will ergänzen, kommt her zu mir alle, die ihr die Ehe gebrochen habt. Ich will euch Frieden geben. Ich will euch Freude geben, Erquickung und Ruhe für eure Seelen. Jesus wird beziehungsweise bezeichnet sich selbst als der Bräutigam und seine Gemeinde ist seine Braut. Und wisst ihr, obwohl Gott in seinem Wort erlaubt, sich scheiden zu lassen, aufgrund von Hurerei, sehen wir aber, dass Jesus sich nicht von seiner ehebrecherischen Frau, der Gemeinde, seinem Volk, scheidet. Er selbst ist treu, dort wo wir untreu sind. In Jakobus 4,4 heißt es, ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wir alle haben Dinge bereits mehr geliebt als Gott. Wir alle haben die Ehe gebrochen mit ihm. Wir haben versagt in unserer Beziehung zu ihm. Und er ist aber treu. Und ich möchte ganz kurz noch zum Schluss mit euch in das Buch Hosea gehen. In Hosea 2,7 heißt es, und da wird die ehebrecherische Frau beschrieben, die sich Gott auserwählt hat. Und da heißt es, sagt sie, ich will meinen Liebhaber nachlaufen. Und in 2,15 heißt es, sie räucherte ihren Götzen. Sie schmückte sich mit ihren Ohrringen und Halsketten und ging ihren Liebhabern nach. Und Gott sagt, mich aber hat sie vergessen. Leute, wer würde sich mit so einer Frau vermählen wollen? Wer würde mit so einer Frau verheiratet bleiben? Vielleicht jemand, der ihr ähnelt, der sagt, ich habe dasselbe gemacht. Wir leben in einer offenen Ehe. Vielleicht jemand, der sagt, ich bekomme niemand Besseren. Deswegen suche ich das geringere Übel. Aber wenn eine Person nicht mit so einer Frau verheiratet sein sollte, ist es doch der vollkommene, ewige Gott. Und trotzdem ist es so. Warum? Weil er dadurch seine vollkommene, freie Liebe offenbart, die allein in ihm gegründet ist. Und er sagt so herrliche Sätze. Ich möchte das ganz kurz noch vorlesen. Ich schlage das kurz auf. Und hier heißt es, ab 2,21. Und da spricht Gott, Achtung, ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Nachdem sie all diese Fehler begangen hat, all ihren Ehebruch. Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Gericht und in Güte und in Barmherzigkeit. Und ich will dich mir verloben in Treue. Und du wirst den Herrn erkennen. Was ist das für ein Herr, der sagt, ich werde dich trotzdem zu meiner Frau nehmen. Ich will dich lieben. Und wisst ihr, wir alle warten ja auf die Hochzeit des Lammes, die uns allen bevorsteht, die in Christus Jesus sind. Und Jesus wird diese Hochzeit nicht absagen. Gott sei Dank. Und Jesus wird alle Zeit seiner Braut treu sein. Und deswegen ist er unsere einzige Hoffnung. Und komm zu ihm, kehre um und wirf all deine Hoffnung und deinen Glauben auf ihn. Und ich möchte dir die Worte sagen, die Jesus auch der Ehebrecherin gesagt hat. Geh hin und sündige nicht mehr. Jesus allein ist deine Rettung. Kehre um zu ihm. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du ein so wunderbarer und so treuer Herr bist. Herr, wir sind so untreu und ich denke an mein Leben, Herr, wie untreu bin ich dir gewesen. Herr Jesus, und jeder kann das hier sagen. Und trotzdem gelten uns deine Versprechen. Ich werde dich reinigen. Ich will dich mir zur Braut nehmen. Was bist du für ein Liebhaber? Herr, wir staunen darüber. Wir danken dir für deine Vergebung, Herr. Für deine Treue uns gegenüber, die wir nicht verdient haben. Herr Jesus, und ich will dich anflehen, dass du uns das vor Augen malst. Genauso wie wir den Psalm 8 gelesen haben. Wer ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Herr, und das will ich auch fragen, wer ist der Mensch, dass du dich mit ihm vermählst? Dass du dich mit deiner Gemeinde vermählst, die besteht aus Sündern. Herr, wir staunen über deine Treue und über deine Liebe. Herr, und schenke, dass wir hier umkehren von diesen Sünden. Dass wir uns nicht aus der Verantwortung stehlen, sondern dass wir es ernst nehmen. Dass wir kompromisslos durch den Geist, den du uns gegeben hast, mit der Sünde brechen. Bitte bewirke du das, Herr Jesus. Lieber Herr, und male uns vor Augen, was du für ein treuer und herrlicher Ehemann bist. Und mögen alle Männer, die hier verheiratet sind oder noch heiraten werden, dich als ihr Vorbild haben, wie sie ihre Frauen lieben sollen. Herr, und jetzt bitte, lass uns das kommende Lied von ganzem Herzen singen und aus voller Dankbarkeit. In Jesu Namen. Amen.